Es ist, gehört mit in dieses Thema, welcher Einfluss überhaupt den Verlagshäusern heute zukommt in die Gestaltung der Medien oder auch der Bürokratie in den Sendern. Inwieweit es möglicherweise, wenn wir von Karriere sprechen, gar nicht darum gehen muss, zu sagen, wir müssen Chefredakteurin werden, vielleicht müssen wir ja Verwaltungsleiterin werden oder Herausgeberin oder Verlagsleiterin. Es kann sein, dass um Medien umzugestalten, man in den Verlagsbereich muss. Das ist, sage ich jetzt nur als Überlegungsanstoß, weil Chefredakteurinnen selbst, also soweit sie bei uns organisiert sind, häufig klagen, dass sie diesen Einfluss nicht hätten. Was Europa betrifft nochmal, es sind also nicht nur die Frauenzeitungen, sondern es ist ja auch bereits die Boulevardpresse, die wandert, und es sind ja auch europäische Fernsehkanäle, die dabei sind zu entstehen, und auch Sendungen, die transportiert werden. Und es ist halt die Frage, ob wir irgendwann eine Art McDonald's-Journalismus machen werden oder ob wir eine Art von individuellem Regionaljournalismus machen können. Es kann ja sein, dass plötzlich die Frauen, die bislang ganz hinten in der Berichterstattung waren, sprich Regionalteil in den Tageszeitungen, dass das der künftige politische Teil werden wird. Das sind aber alles Sachen, da muss man, glaube ich, sehr intensiv reingehen und das vor allem auch durch einen internationalen Austausch diskutieren. Wir hoffen, dass aus jedem Land mindestens 30 bis 50 Journalistinnen aus allen Berufen dann im nächsten Jahr an dieser oder aus allen Medienbereichen an dieser Konferenz teilnehmen, sodass wir da auch so ein gesamteuropäisches Bild bekommen. Ansonsten hoffen wir, dass wir in Zukunft die Eintönigkeit des Frauenklischees brechen können werden, aber wir werden es wirklich nur schaffen können, wenn wir diese Voraussetzungen erfüllen, dass erstmal ganz viele Frauen in diesen Männerberuf hineinkommen. Dankeschön.
Das war Sibylle Blockstedt vom Deutschen Journalistinnenbund, jetzt Nina Simon, Memphis in June.
Memphis in June, a shady veranda, under Sunday blue sky. Memphis in June, and my cousin Miranda, she's making a blueberry pie. I can see the clock outside, a ticking and a talking. Everything's so peaceful and dandy. I can see my grandmama across the street still rocking, watching older neighbors go by. Oh my. Memphis in June, sweet oleander, blowing perfume in the air everywhere. Up jumps the moon to make it so much grander. It's paradise, honey. Take my advice, honey, 'cause there's nothing like old Memphis in June. Thank you.
Aus aktuellem Anlass ist an der Journalistinnen-Tagung Erika Treppus, Vertreterin von der Gewerkschaft Druck und Papier, gekommen, um über den jetzigen Kampf von der Gewerkschafterinnen zu berichten, für das Hilfsarbeiterinnen gleichen Lohn bekommen wie Hilfsarbeiter.
Tatsache ist, dass in der grafischen Branche zum zweiten Mal ein Gesamtarbeitsvertrag unterzeichnet werden soll, der für Hilfsarbeiterinnen den tieferen Minimallohn vorsieht als für die Hilfsarbeiter männlichen Geschlechts. Und zwar auf der untersten Qualifikationsstufe, und das steht ausdrücklich dann im GAV für Hilfsarbeiter so und so viel, nämlich in diesem Fall 2.685 Franken Minimallohn und für die Hilfsarbeiterinnen 2.200 Franken und eine 50-frankige Anpassung über die nächsten 8 Jahre. Das heißt, wenn man noch bedenkt, dass die Durchschnittslöhne der Männer sehr viel höher sind als der Minimallohn und die Frauen tatsächlich auf der Minimalebene arbeiten, dann haben sie bei 2000 die formale Gleichstellung und sind dann noch weit weg der realen Gleichstellung. Im ersten Fall im Druckbereich haben wir Frauen uns ein bisschen in eine Ecke treiben lassen. Wir haben die Gewerkschaft unterstützt in allen Fragen, in der Hoffnung, dass unsere konstruktive Arbeit dann dazu führt, im richtigen Moment die Solidarität retour zu erhalten. Das war nicht der Fall. Wir behaupten, dass wir Frauen sehr stark mobilisiert haben und dass die ganze Gewerkschaft von dieser Mobilisierung profitiert hat. Und im richtigen Moment wurde ein Vertrag unterzeichnet, wo die Frauen in allen Fragen fallen gelassen wurden. In dem neuen Vertrag der Buchbinderinnen haben wir eine neue Taktik eingeschlagen. Wir Frauen sind nicht in die Verhandlungsdelegation gegangen, sondern wir haben gesagt, wir geben euch das Konzept. Es ist ja die Gewerkschaft und die bezahlten Funktionäre, bei uns alles Männer, die die Arbeit machen müssen. Hier das Konzept der Frauenkommission macht die Arbeit. So haben wir die Kraft außerhalb der Verhandlungen gehabt, um eben und auch mehr Spielraum, weil wir selbst dann nicht engagiert waren. Das Resultat einer jährigen Verhandlung war real genau diese Diskriminierung. Die Frauen, unterprivilegiert, sind wir der gleichen Meinung wie der Verband, lassen sich nicht zu einem Streik mobilisieren. Wir selbst haben auch nicht die persönlichen Kontakte zu den meisten dieser Frauen. Die Gewerkschaft reduziert die Frage auf das Kräfteverhältnis. Ein Unternehmerverband, der die Verfassung nicht anwenden will, eine Gewerkschaft, die zu schwach ist, um zu wehren, also müssen wir den Vertrag unterschreiben. Sie machen dieses Wochenende eine Urabstimmung unter den Mitgliedern und geben die Ja-Parole aus, oder? Mit der Begründung, wir sind zu schwach, um uns zu wehren. Für uns ist diese Urabstimmung nichtig. Wir gehen davon aus, man kann über einen verfassungswidrigen Text nicht abstimmen. Und zum Zweiten fühlen wir uns auch nicht verpflichtet, das zu respektieren. Der Bereich umfasst 800 Mitglieder, davon sind die Hälfte Frauen. Und wo Gewerkschaftsstrukturen in den Betrieben existieren, sind sie männerdominiert. Und wir alle können uns vielleicht vorstellen, eine Debatte mit den betroffenen Frauen über Sinn und Unsinn in den Betrieben, die war von uns aus nicht möglich, die ist aber auch von der Gewerkschaft her nicht möglich. Also wir haben keine moralischen Bedenken, diese Urabstimmung uns nicht beeinflussen zu lassen, obwohl man uns sagt, jetzt wart ihr immer für Basisdemokratie und jetzt plötzlich negiert ihr eine Urabstimmung. Wir haben glücklicherweise herausgefunden, dass wir als Mitglied dieser Gewerkschaft nach Vereinsrecht gegen unsere Gewerkschaft eine Verfügung gerichtlich einleiten können, dass sie diesen Vertrag nicht unterzeichnen darf. Und wir haben dann ein Konzept entwickelt auf 2 Ebenen. Also politisch geben wir uns als naive Demokratinnen, die so argumentieren, wenn es eine Bundesverfassung gibt und wenn früher eine parlamentarische Initiative Jacqui abgelehnt wurde, die eben den Frauen Möglichkeiten gibt, ihr Recht gerichtlich durchzusetzen, mit der Begründung, Gewerkschaften und Unternehmerverbände müssen jetzt kurzfristig das alles in die Realität umsetzen, dann verlangen wir jetzt, dass uns die politischen Instanzen aus dem Dreck helfen. Wir haben auf dieser Ebene ein Manifest an den Bundesrat gerichtet, wo drin schon mal gefragt wird, wie er mit 2.200 Franken leben würde und wo wir verlangen, dass sie beim Unternehmerverband intervenieren. Wir haben gestern dieses Manifest überbracht und wir haben Dr. Hug, BIGA-Chef, als Vertreter des Bundesrates, da wurden wir empfangen. Wir wurden begleitet zur Übergabe von etwa 10 Nationalrätinnen, damit sichtbar ist, dass da auch noch eine kleine Verbindung besteht. Und wir haben dem Dr. Hug zwei Sachen gesagt, dass wir jetzt vom Bundesrat verlangen, uns aus dieser Sackgasse zu führen. Wir seien leider gezwungen, am nächsten Montag gegen unsere Gewerkschaft vorzugehen. Oder? Das kann konkret zu einem vertragslosen Zustand führen. Das heißt, theoretisch könnten die betroffenen Frauen am Schluss noch schlechter dastehen. Das betrachten wir als eine soziale und politische schwierige Situation für uns und dass wir verlangen jetzt von den politischen Instanzen, dass sie uns da aus dieser Sackgasse führen. Und er hat das Problem, die Brisanz politische und soziale dieser Situation anerkannt. Der Jurist, der dort war, hat uns gesagt, er betrachtet diesen Vertrag als verfassungswidrig. Der Bund mische sich normal nur ein, wenn es um die Allgemeinverbindlichkeiterklärung eines GAV gehe. Und in diesem Fall hätte dieser Text nie als allgemeinverbindlich erklärt werden können. Also die juristische Lage ist soweit, auch, also die verfassungsmäßige Lage scheint klar zu sein, auch wenn in diesem GAV noch der Satz steht, übt die Frau die gleiche Arbeit aus wie der Mann, dann kann sie den gleichen Minimallohn verlangen. Oder? Das steht da drin und aus verschiedenen Gründen, aber auch natürlich, weil nicht Gleichwertige steht, oder? Also ich führe das hier nicht aus, also auch der Mann-Jurist war der Meinung, dieser Satz korrigiert überhaupt nichts. Oder? Wir haben das jetzt so ein bisschen auf beiden Ebenen eingefädelt, juristisch und politisch. Uns geht es auf der einen Seite um die konkrete Sache der Frauen, der Gleichberechtigung, aber bei uns spielt auch die soziale Ebene eine große Rolle. Also da ist der Boden der sogenannten neuen Armut, das sind genau die Schichten. Also wir haben sie zum Teil persönlich kennengelernt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich selbst arbeite immer nur halbtags, lebe mit der gleichen Summe praktisch wie diese Frauen, die ganztags arbeiten, aber das ist unvergleichbar. Also was für, also die Verheizung dieser Frauen, also das ist, man kann es nicht beschreiben, in welcher Sackgasse Frauen, die aus nicht privilegierten Schichten kommen, die fast kein Geld haben, physisch zu überfordert, also überfordernde Arbeit machen müssen, nicht einmal den Instanzenweg kennen, wie man im Sozialapparat mit wenig Aufwand vielleicht noch etwas Zuschüsse erhalten kann. Also wir selbst, GDP-Frauen, fühlen uns auch in der sozialen Frage hier so betroffen, dass wir davon ausgehen, es sind die privilegierten Frauen, die hier eine Verantwortung tragen. Und wir sind natürlich schon darauf angewiesen, dass das öffentlich ist, weil auch wenn die Verfassungswidrigkeit offiziell festgestellt ist, ist es in diesem Land wieder nur eine Frage des politischen Kräfteverhältnissen, ob dieser Unternehmerverband einen Franken mehr bezahlen muss. Er kann gerichtlich nicht belangt werden. Oder? Das ist im Moment alles.
Als nächstes hört ihr ein Interview, das Anita Krattinger im Anschluss an die Tagung mit Ellen Steiner gemacht hat.
Ellen Steiner, du bist Redaktionsleiterin Kultur beim Fernsehen DRS. Wie sieht ein normaler Arbeitstag von dir aus?
Ja, also das ist eben sehr verschieden, weil je nachdem, ob ein Tag mit Sitzungen belegt ist, gibt es eigentlich keinen sogenannten normalen Arbeitstag. Also meistens sind Montag und Donnerstag Sitzungstage und die übrige Zeit, da kommt einfach dann das, je nachdem, ob ich auch selber noch Beiträge mache oder ob ich sonst noch etwas muss machen. Also es ist sehr unterschiedlich. Also das ist einmal für die Sendungen die Verantwortung zu haben. Das heisst, ich bin also bei allen Sitzungen dabei. Das heisst auch Abnehmen von Beiträgen, wenn die dann gemacht sind. Das ist auch perspektivisch Denken für Änderungen innerhalb von der Redaktion, personelle Betreuung etc. Also das ist einfach der ganze Bereich, wo drum herum ist, um die Sendungen herum. Wir haben 3 Sendungen, Kultur aktuell, Literaturmagazin und Schauplatz. Und also für die bin ich also auch gegenüber nach außen und in der Hierarchie verantwortlich. Und wenn irgendwie ein Mitarbeiter einfach etwas nicht so macht, wie es sollte, dann gibt es natürlich Diskussionen, es gibt auch Sendekritik und so weiter und Planung natürlich von der neuen Sendung. Immer mit, zusammen mit den anderen natürlich, nicht ich allein, aber ist klar. Mhm.
Und in der Kulturredaktion hast du wie viele Leute, die dir unterstellt sind?
Es sind im Ganzen 13 Leute, die daran arbeiten. Das ist frei und fest angestellte, aber es sind im Ganzen 13.
Und von diesen 13 Leuten sind wie viele Frauen?
Es sind 5 Frauen und der Rest sind Männer.
Hast du das Gefühl, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter froh sind, dass sie eine Redaktionsleiterin haben?
Also ich glaube, das ist sicher unterschiedlich. Es gibt ein paar, die sehr froh sind, die mir auch gegenüber äußern, dass es ein anderer Stil ist. Es sind sicher solche, die mit mir persönlich vielleicht nicht zu Schlag kommen und die sind weniger glücklich. Aber ich glaube, das ist eben das, was ich sagen wollte. Es ist manchmal nicht nur abhängig von Mann-Frau, sondern auch von Sympathie-Antipathie. Also ich muss auch das Recht haben, als Frau zum Beispiel eine Frau können ablehnen, weil ich finde, sie bringt nicht das, was ich an Qualität verlange. Und Frauen werden oft noch so ein bisschen angeschaut, die müssen jetzt gutmütiger sein und ich weiss nicht was alles und weniger Ansprüche stellen können. Und ich finde das falsch. Wir müssen, wenn wir überhaupt in solche Jobs reingehen, auch können Forderungen stellen und das ist sehr, sehr schwer. Also wir dürfen dann nicht plötzlich irgendwo einfach aufgrund von dem, dass wir Frauen sind, nicht auch einen Qualitätsanspruch dürfen stellen.
Du hast in deinem Referat von deinem Stellvertreter erzählt und hast auch in deinem Referat gesagt, was du jetzt eigentlich auch gesagt hast, dass du nicht a priori für Frauen bist, sondern dass du das Gefühl hast, es kommt auch darauf an, wie gut die Frau ist. Machst du Bestrebungen als Leiterin von dieser Kulturredaktion, Frauen anzustellen und Frauen reinzuziehen?
Also auf jeden Fall. Ich habe in meiner Redaktion 2 Volontärinnen ausgebildet. Ich schaue auch, dass die für ihren weiteren Berufsweg gute Chancen haben. Also das mache ich auf jeden Fall. Ich will dann auch das weiterhin machen, dass ich bei der Überlegung, wer kommt als Volontär in Frage, dass ich da sicher Frauen wird berücksichtigen. Und zwar eher würde ich berücksichtigen als Männer, weil es ja innerhalb des ganzen Betriebs noch immer viel, viel weniger Frauen gibt. Das heisst, man müsste eigentlich an der untersten Stufe, nämlich bei dem Volontariat, anfangen, Frauen zu fördern. Da bin ich sehr dafür. Das habe ich auch gemacht.
Hast du bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Unterschiede festgestellt, dass du könntest global sagen, Frauen sind mir eigentlich offener gegenüber als Männer?
Also ich würde sagen, das ist unwahrscheinlich abhängig von der persönlichen Haltung oder vom persönlichen Charakter. Ich kann das einfach nicht so global sagen. Es gibt Männer, mit denen ich wunderbar auskomme und Frauen, wo ich nicht gut auskomme. Das gibt es einfach. Und es ist wieder so, dass ich mit gewissen Männern nicht kann und mit gewissen Frauen wunderbar kann. Also ich möchte eigentlich auf die Leute zugehen und sie nicht spezifisch einteilen, das ist jetzt ein Mann oder eine Frau, sondern ich schaue, ist eine Teamfähigkeit da, ist auch ein Können, ein Handwerk da, das ist für mich eigentlich das Wesentliche. Aber ich tue natürlich Frauen insofern fördern, weil ich finde, ihre eigene Sprache, ihre eigene Art mit Beiträgen umzugehen, das muss man fördern und nicht nur meinen, es brauche ich also männlich orientierter Journalismus und nur der und Frauen müssen sich dem anpassen. Nein, Frauen sollten den Spielraum haben, ihre eigene Persönlichkeit können zu entwickeln, auch im Journalismus.
Du hast auch in deinem Referat erzählt, dass du eigentlich mit Hoffnungen in die Hierarchie eingestiegen bist, nämlich mit der Hoffnung, dass du in deiner hierarchisch höheren Machtposition etwas kannst verändern. Hast du jetzt das Gefühl, jetzt bist du seit dem 87 bist du jetzt die Leiterin. Hast du das Gefühl, dass du das, die Hoffnung, hast können verwirklichen?
Das Zum Teil. Also ich finde, das ist ganz etwas Schwieriges, weil man natürlich immer eine Einzelfigur ist und da kann man einfach weniger ausrichten. Also ich habe mir vorgestellt, man könnte mehr verändern, insofern bin ich ein bisschen enttäuscht worden. Darum bin ich sehr für Vernetzung und Erfahrungsaustausch unter Frauen, weil man reibt sich im Einzelkampf zu sehr auf. Und das bringt nichts. Ich finde, man muss es probieren. Ich bin sehr dafür, dass Frauen das probieren und machen. Aber sie müssen dann auch können anderen Frauen mitteilen, wie es läuft. Darum bin ich auch hierher gekommen, weil ich nicht möchte isoliert werden und in einer so einer Sandwich-Position praktisch Isolation von unten und von oben erleben. Ich finde wichtig, dass man sich irgendwo neu mit verankern sieht. Und weil wir Frauen nahestehen, finde ich das völlig richtig, dass man also Frauen auch die Erfahrungen weitergibt, wenn sie auch negativ sind. Also das finde ich gehört dazu, dass man irgendwo sagt, schaut, auf die und die Punkte müsst ihr aufpassen, da könnten die Fallen gestellt werden, da tut es vielleicht noch nicht so gegen, wie ihr euch das vorgestellt habt, damit man vielleicht auch mehr Mut bekommt und sagt, schaut, an einer anderen ist es ja auch so gegangen, warum soll es mir gerade von Anfang an gelingen?
Ihr habt innerhalb von der SRG also Frauentagungen und Frauenweiterbildung, also wo die Radiofrauen kommen und wo die Fernsehfrauen kommen. Hast du innerhalb von der SRG festgestellt, dass eigentlich Männer dem sehr kritisch und misstrauisch gegenüberstehen, weil sie Angst haben, dass die Frauengruppe, obwohl dass sie die anerkannten Regeln vom Journalismus und von der Hierarchie irgendwo so ein bisschen umgehen und dass sie aber gleich können weiter bestehen. Wie reagieren eure Männer auf die Frauengruppe?
Ja, zum Teil sehr mit Bemerkungen, zynischen Bemerkungen und man spürt schon eine gewisse Verunsicherung. Und gerade so die Frauenkurse, die von der Ausbildung aus organisiert worden sind, da hat anscheinend ein Abteilungsleiter gesagt, das seien Hobbykurse. Und das finde ich natürlich völlig falsch. Also ich finde, gerade im Bereich Frauenförderung gehört dazu, dass man frauenspezifische Ausbildungskurse anbietet, weil sonst wird das einfach ein leeres Wort. Wenn die SRG hat sich bekannt, sie will Frauenförderung machen und dann gehört das natürlich für meine Begriffe dazu. Und wir müssen halt lernen, auch das in Kauf müssen zu nehmen, dass eben dann ein paar blöde Sprüche fallen. Barbara Bossert hat ja erzählt, dass man unsere Zettel, die wir also für den Frauenstamm werben, abreißen und darunter irgendwo etwas ankripseln und so weiter und so fort. Aber das müssen wir in Kauf nehmen. Also wir dürfen uns von solchen Sachen nicht entmutigen lassen. Sonst passiert nie etwas, wenn wir also sofort unser Eckli verziehen und so. Bin ich ganz dagegen.
Du hast in deinem Referat die Sandwich-Position angesprochen. Das heisst, dass du als Redaktionsleiterin Druck von oben überkommst und zum Teil auch Druck von unten überkommst. Wie machst du das ganz persönlich für dich, wenn du merkst, jetzt habe ich Druck von beiden Seiten, weil irgendwo musst du ja den Druck wieder ablassen?
Also eben, wie gesagt, mir hat das sehr geholfen, dass ich die Supervision hatte. Und wenn ich wieder spüren würde, also jetzt käme ich unter einen Druck, den ich nicht mehr könnte aushalten, dann würde ich sicher wieder Hilfe suchen. Also ich tue das dann nicht mehr im Einzelkampf austragen und mich verdrücken lassen. Ich würde eben eventuell dann wieder zur Ausbildung gehen und sagen, also jetzt ist wieder Zeit für eine Supervision, weil es hat keinen Sinn, man verreibt sich. Also der Druck von oben, Druck von unten und dazwischen ohne Hilfe, das geht nicht. Man muss Hilfen suchen.
Du hast weiter in deinem Referat erzählt, dass du für deine Karriere, die du gemacht hast, auch andere Sachen hast müssen aufgeben musst. Unter anderem zu Filmen machen, wo du gesagt hast, sei deine Lieblingsbeschäftigung. Wenn du jetzt abwägst, was du hast müssen aufgeben musst und wenn du abwägst, was du hast können erreichen und was du hast können verändern, wie sieht deine Bilanz aus?
Im Moment noch eher negativ. Muss ich ganz offen sagen, ich traue einem Filmemachen an, ich werde das auch wieder machen. Ich bin also vom Typ her einfach nicht jemand, der könnte sagen, so, jetzt habe ich eine gewisse negative Erfahrung gemacht und habe eigentlich weniger erreicht, als ich wollte erreichen und jetzt steige ich aus und mache es nicht mehr. Ich möchte gerade das als Ausgangspunkt nehmen und sagen, vielleicht mit Hilfe von der Frauengruppe, mit Hilfe von Vernetzung, mit Hilfe von Erfahrungsaustausch, mit Supervision, allen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, zu schauen, dass man eben doch etwas verändern kann. Weil, also wenn, man jetzt würde, wenn ich jetzt mit einer gewissen Frustration würde aussteigen, dann nachher wäre das wieder praktisch ein verlorener Weg gewesen. Und das sollte schon für die Frauensache nicht passieren. Wir müssen eben eine gewisse Durchstrecke durchlaufen, damit irgendwie langfristig etwas geändert werden kann. Also ich nehme einfach die Frustration jetzt einmal in Kauf und schaue, wie ich mit ihr überlebe. Aber ich glaube, das kann ich, weil ich spüre jetzt gerade auch, gibt mir Kraft. Also Tagungen, wo ich andere Frauen kennenlerne, wo ich plötzlich merke, die haben ja die ähnlichen Probleme. Ich finde, das gibt Kraft und da müssen wir eben irgendwie weiterarbeiten auf dem Gebiet.
Ellen Steiner, du bist, glaube ich, eines von diesen erfreulichen, positiven Beispielen von Frauen, die eingestiegen sind in die Hierarchie und die sich aber trotzdem weiterhin eingesetzt haben für Frauenforderungen, für Frauenförderung, also die sich so quasi nicht korrumpieren lassen, sobald dass sie ein Leiterchen weiter oben waren. Und ich habe eigentlich den Anspruch an Karrierefrauen, wenn sie auf der Leiter sind, so jetzt mach aber Feminismus. Mhm. Also einen inhaltlichen Anspruch. Wie kannst du in deiner Arbeit den inhaltlichen Anspruch an feministische Themen aus deiner Machtposition aus realisieren?
Das ist noch schwierig, weil also wir sind ja einer Berichterstattung verpflichtet. Also gerade in der Kultur über Sachen, die außen passieren, dass wir über die berichten. Wir versuchen schon, sagen wir mal, im Literaturmagazin immer wieder auch Schriftstellerinnen zu berücksichtigen, die einen feministischen Anspruch auch haben und so weiter. Also es gibt da schon Möglichkeiten, aber der ist beschränkt. Ich habe in meinen Dokumentarfilmen habe ich viele grössere Bandbreite können in dieser Richtung haben. Da habe ich zum Beispiel ein Porträt gemacht, dort mal über FBB-Frau und so weiter. Also bei den Dokumentarfilmen habe ich eigentlich mehr Spielraum gehabt als jetzt, wo ich Berichterstattung über kulturelle Ereignisse mache, die im Grunde genommen schon stattgefunden haben. Wenn es wenig feministische Frauen gibt, dann kann man auch nicht feministisch darüber berichten. Also es ist noch schwierig. Aber natürlich werden die immer wieder berücksichtigt.
Du bist jetzt seit 20 Jahren schon bald bei der SRG und beim Fernsehen. Kannst du vielleicht sagen, wie oft dass du in dir hast in all diesen Jahren hast du inspirieren durch die Frauenzeitung?
Also die Frauenzeitung habe ich seit, ich weiss nicht wie viele Jahre, abonniert. Ich kenne eigentlich auch die Anfänge der Frauenzeitung, weil eben die Frau, die ich dort mal bei der FVB porträtiert habe, hat eigentlich die Frauenzeitung mitbegründet. Und dadurch lese ich das regelmäßig und finde einfach, dass sie sich in den letzten Jahren unheimlich professionalisiert hat. Und ich bin also jemand, der auch schon in der Frauenzeitung Artikel geschrieben hat und finde das gut. Also ich bin also jemand, der die regelmäßig liest.
Es gibt also Kommunikationstheorien, die sagen, dass feministische Zeitschriften eigentlich nur eine Übergangslösung sind. Und zwar so lange, bis feministische Themen und feministische Anliegen in der ganzen anderen Presse genügend berücksichtigt kommen. Hast du schon die Theorie, also hast du das Gefühl, das stimmt? Irgendwann sind feministische Zeitschriften nicht mehr notwendig?
Ich habe keine Ahnung. Also es hat ja auch am Anfang geheißen mit den Büchern, die Schriftstellerinnen geschrieben haben. Oder? Man täge sie speziell fördern und heutzutage muss man einfach sehen, dass auf dem Markt von Büchern schreiben die Frauen einen derart grossen Bereich eingenommen haben und tolle Bücher schreiben, dass dort die Qualität entscheidend ist und nicht der Anspruch, der dahinter steckt. Also ich bin ein bisschen gegen die Ideologien. Ich finde, eine Qualität entscheidet nachher, ob etwas gelesen wird oder konsumiert wird oder was auch immer. Und Feminismus als solches hat ja eine Berechtigung, ganz klar. Aber ob jetzt Zeitschriften müssen da sein, auf alle Zeiten, kann ich gar nicht sagen. Wenn die Forderungen, die Feminismus beinhaltet, erreicht sind, würden ja eigentlich die Zeitungen müssen wegfallen. Aber vielleicht gibt es immer wieder Themen, die wir Frauen müssen, behandeln und spezifisch von Frauen für Frauen müssen behandeln. Ich weiß nicht, ob es mal so ist, dass das sich völlig nivelliert. Vielleicht wäre das ja gar nicht gut, ich weiß es nicht.
Wir haben heute an der Tagung auch in der Arbeitsgruppe von Vernetzung geredet. Und es ist ja eigentlich so, dass der Feminismus beinhaltet, dass man solidarisch ist mit Frauen. Und es ist ja eigentlich so, dass der Journalismus eine Berufsgruppe darstellt, die unter anderem so ein In-Group-Verhalten an den Tag legt. Warum ist es so lange gegangen, bis am Anfang von einer Vernetzung der Frauen im Journalismus zustande gekommen ist?
Also ich glaube schon, dass da natürlich irgendwo das Konkurrenzdenken halt auch mitspielt. Also das ist ein Tabuthema, das man natürlich unter Frauen und auch bei so Tagungen mal müsste behandeln. Es gibt natürlich auch unter Frauen Konkurrenz. Und gerade im Journalismus, wo ja letztendlich jede bis zu einem gewissen Grad ein Einzelkämpfer ist, weil am Schluss ist es ihren Artikel, ihren Film, ihren Radiobeitrag, gibt es halt Konkurrenz und über das müssten wir mal reden. Frauensolidarität, das muss ja auch auf einer Grundlage basieren, wo Vertrauen und sich kennen und so weiter stattfindet. Frau allein gibt mir noch keinen Grund zu einer Solidarität, sondern ich muss die Frauen kennen, ich muss wissen, was sie für Anliegen haben, kann ich mich diesen Anliegen anschliessen und so weiter. Und ich finde, jeden Anfang ist überhaupt etwas Gutes. Ich bin froh, dass wir jetzt angefangen haben. Und ich traue der Zeit nicht nach, wo wir es noch nicht gemacht haben. Jetzt ist halt ein Neubeginn und das ist gut.
Ein Anfang für eine Vernetzung ist gemacht. Die Frauenpostulate der SJU zeigen aber, dass die momentane Situation noch viel zu wünschen übrig lässt. Katrin Gossi sagt, was für Forderungen die SJU Frauenpostulate beinhaltet.
Dass das Festsetzen des Prinzips der Gleichstellung noch lange nicht genügt, um die praktische Umsetzung zu erwirken, wissen wir alle schon. In der Schweiz, zaghaft und langsam wie gewöhnlich, fängt die Idee an, sich zu etablieren, dass Zusatzmaßnahmen, sogenannte positive Maßnahmen, auch notwendig sind, um die Gleichstellung voranzutreiben. Frauenförderungsmaßnahmen oder besser Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Mann sind am Kommen. Maßnahmen aber, die nicht als Alibi-Übung durchgeführt werden müssen oder nur auf guten Willen beruhen, wie etwa bei Taten statt Worten. Die SJU engagiert sich ausdrücklich für Maßnahmen, die zwingend und kontrollierbar sind. Am bekanntesten und umstrittensten ist ohne Zweifel die Quotenregelung. Wir können auch, um den Rotentuch-Effekt zu lindern, von Zielvorgaben oder von einer Vertretung entsprechendem Bevölkerungsanteil reden. Eines ist aber klar, solange die Männer nicht freiwillig von ihren Sitzen rücken, und das haben sie bis jetzt wirklich nicht gemacht, bleiben die Quoten notwendig. Da stellt sich natürlich die Frage, ob es sich lohnt, eine paritätische Vertretung für gewisse Berufskategorien zu fordern, ob es sich lohnt, so dumm und verbissen wie die Männer an der Karriere zu arbeiten. Die Diskussion darüber kann später in den Arbeitsgruppen stattfinden. Bei der Einführung einer Quote ist auch zu bemerken, dass es die verschiedensten Stufen von Quoten gibt. Es ist zum Beispiel kontraproduktiv, eine 50-50-Quote zu verlangen, wenn kaum Aussicht besteht, dass sie je erfüllt werden kann. Deshalb muss eine praktikable Quote eingeführt werden. Quoten sind eben durchwegs die radikalste Maßnahme, aber bei weitem nicht die einzige. Ausbildungs- und Weiterbildungsangebot müssen stimmen. Das gezielte Suchen von Frauen muss schon mit den Stelleninseraten anfangen. Und die persönliche Integrität der Frau muss ebenfalls gewährleistet sein, um sie vor allem gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zu schützen. Hinzu kommen Maßnahmen, die nicht direkt kompensatorisch wirken, aber eine andere Rollenverteilung zwischen Mann und Frau fördern. Dazu gehört ein verbesserter Mutterschaftsurlaub. Die SJU setzt sich für einen Mutterschaftsurlaub von mindestens 16 Wochen, bezahlt natürlich, und für einen unbezahlten Elternurlaub von bis zu 10 Monaten. Dabei muss der Wiedereinstieg von Frauen gefördert und erleichtert werden. Ein bezahlter Urlaub bis zu 5 Tagen im Falle der Krankheit eines Kindes ist ebenfalls nötig. Und natürlich braucht es mehr Teilzeitstellen. Die Teilzeitarbeit muss deshalb gefördert und besser geregelt werden. Die SJU stellt sich für dieses Programm zur Realisierung der Gleichstellung der Frauen ein Vorgehen auf 2 Ebenen vor, die, wenn möglich, parallel laufen sollten. Einerseits auf der Kollektivvertragsebene, andererseits in den Betrieben. Seit Anfang dieses Jahres ist die SJU Vertragspartnerin im Kollektivvertrag der Deutschen Schweiz. Die Frauenforderungen haben für die SJU deshalb bei den bevorstehenden Verhandlungen Priorität. In den allgemeinen Vertragsbestimmungen soll festgehalten werden, dass sich die Vertragspartner für die Gleichstellung von Frau und Mann einsetzen. Ziel ist eine paritätische Vertretung der Frauen in allen Bereichen und auf allen Hierarchiestufen zu erreichen. Dabei soll bei gleicher Qualifikation den Frauen den Vorzug gegeben werden. Um das Erarbeiten eines Maßnahmenplans und dessen Begleitung zu ermöglichen, müssen die Verleger regelmäßig statistische Angaben zur Situation der Frauen in den Betrieben zur Verfügung stellen. 16 Wochen Mutterschaftsurlaub, 10 Monate unbezahlten Elternurlaub sowie 5 Tage bezahlten Urlaub bei Krankheit eines Kindes oder Partners runden das Forderungspaket an die Verleger ab. Das wäre dann für die Vertragsebene. Auf Betriebsebene sind Frauenforderungen durch den Abschluss einer Zusatzvereinbarung zu sichern. Der Text der Zusatzvereinbarung ist detaillierter als im Kollektivvertrag, also als die Bestimmungen im Kollektivvertrag. Die Zusatzvereinbarung hält sich an das Modell der Frauenkommission des Gewerkschaftsbundes. Dieser Entwurf nimmt alle Forderungen auf, die bei der Kollektivvertragsrevision gestellt werden. Außerdem sieht er die Schaffung einer paritätischen Kommission zur Bewachung der Anwendung der vereinbarten Maßnahmen vor. Wir sind uns bewusst, dass beide Wege mühsam und langwierig sein werden. Wir meinen deshalb, dass wir insbesondere auf die Aktionen in den Betrieben und auf die Öffentlichkeitsarbeit nicht verzichten können. Das soll auch für die Verleger ein Zeichen sein, dass die Frauenforderungen dem Wunsch einer breiteren Basis entsprechen. Dabei ist es der SJU ein besonderes Anliegen, ebenfalls die Männer einzubeziehen. Es soll nicht mehr dazu kommen, dass Gewerkschafter fragen, was eigentlich die Zwetschgen wollen, wenn es um die Sitzung der Frauengruppe geht. In Anlehnung an die Erfahrungen der Journalistinnen in der BRD, über die Sibylle Klockstedt heute Nachmittag referieren wird, halten wir eine Vernetzung für notwendig. Wie dieses Netz unter den Journalistinnen in der Schweiz geknüpft werden könnte, ist ein Thema für die Arbeitsgruppen von heute Vormittag und heute Nachmittag. Die Treffen der SJU-Frauengruppe, die im letzten halben Jahr einmal im Monat stattgefunden haben, waren von uns aus ein erster Versuch in Richtung Vernetzung. Ein Versuch mit unterschiedlichem Erfolg. Für die Arbeit in den Gruppen, ebenfalls heute Vormittag und Nachmittag, möchten wir euch die Idee einer Vernetzung mit auf den Weg geben.
Die SJU-Frauentagung hat es gezeigt. Die Situation der Frauen in den Medien ist noch lange nicht ideal. Wir dürfen uns nicht täuschen und zufrieden geben mit diesen wenigen Veränderungen, zum Beispiel im Sprachgebrauch und diesen paar Chefinnen in den unteren und mittleren Kadern. Vor allem auch die Inhalte der Medien, Berichterstattung und Programm, Inhalt und Form entsprechen bei weitem noch nicht den weiblichen Realitäten. Feministische Zeitschriften probieren das Defizit ein bisschen aufzuholen, mit dem Ziel, weibliche Aspekte, Inhalte und Formen in allen Medien, in allen Ressorts zu vertreten. Bis weibliche Aspekte, Inhalte und Formen zum Alltag von allen Medien gehören, ist es aber noch ein langer Weg. Verbesserungsvorschläge und Frauenforderungen sind an der SJU-Frauentagung mehr als genug vorgeschlagen und thematisiert worden. Um sie zu realisieren, braucht es die Vernetzung und Zusammenarbeit der Journalistinnen. Eine Journalistinnenlobby sollte die Forderungen tragen, Zusammenarbeit fördern und Kraftquelle sein. Neben dem inneren Aspekt, dem für uns, müssen wir aber auch die äußere Situation nicht vergessen. Um längerfristig an den Veränderungen von der Gesellschaft zu arbeiten, müssen wir lernen, unser Arbeitsfeld, nämlich die Öffentlichkeit, etwas eigennütziger für unser eigenes Postulat einzusetzen. In unserer täglichen Arbeit sollten wir nicht immer nur die Übermittlerinnen von Realitäten und Forderungen von anderen Menschen sein, sondern auch für uns selber.
Das war es. Wir sind am Ende vom heutigen Wortkanal auf Radio Lora. Am Mikrofon verabschiedet sich Ursula Steinecker
und Danita Krattinger.
Merci fürs Zuhören. Ciao zusammen. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Working, I'm working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing. When he caught me robbing his store, holding steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, I'm working, but I still got so terribly far to go. Break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, show his heart in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here. Chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go.